Hallo und herzlich willkommen bei Hard Family Life, dein Podcast für persönliches Wachstum, wenn das Leben am lautesten ist. Zwischen Familienchaos, Paarbeziehung und Selbstfindung. Wir sind Ann-Kathrin
und Patricio. Als Paar, Eltern und Patchwork-Familie mit 4 Kindern wissen wir genau, wie herausfordernd dieser Balanceakt sein kann.
Hier bekommst du ehrliche Einblicke, Inspiration und wertvolle Tipps, wie persönliches Wachstum dir helfen kann, diese ganzen Themen unter einen Hut zu bringen.
Echt, ungeschönt und mit einer großen Portion Herz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ihr dürft euch richtig, richtig freuen, weil heute darf ich Patricio ausquetschen über seine persönliche Entwicklungsreise, über das Leben vor mir, über das Leben mit mir, über das Leben vor den Kindern, mit den großen Kindern, das Leben mit jetzt unseren kleinen Kindern, alles Mögliche.
Ein weites Feld.
Ein sehr weites Feld und ich glaube, eine riesen Entwicklung, die du hingelegt hast. Ich finde das witzig, weil du hast ganz oft zu mir gesagt, es gab ein früheres Leben und es gibt das Leben jetzt. Und du hast mir ganz oft gesagt, früher war ich so und so. Und du hast immer Sachen beschrieben, wo ich mir immer denke, kann ich mir nie im Leben vorstellen, dass du so warst. Mhm. Vielleicht magst du da mal einsteigen, wie ist deine Definition? Also wann gab es für dich diesen Break, dass du sagst, es gibt ein früheres Leben und es gibt das Leben jetzt?
Ja, also es gab einen Punkt in meinem Leben, den könnte man als Krise bezeichnen, den könnte man als Tiefpunkt bezeichnen. Gefühlt war es auch irgendwie so, dass ich habe es damals nicht gemerkt, so, aber das waren so einige Jahre, die jetzt rückblickend sich wie so ein Bergabgehen angefühlt haben. Damals habe ich das nicht gemerkt als Bergabgehen. Heute würde ich sagen, rückblickend. Da gab es ja einfach so Situationen, wie ich mich verhalten habe, zum Beispiel gegenüber den Kindern. Ich war definitiv lauter, ich war ungehaltener. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht das nicht mehr, so es geht nicht weiter. Und dann fing ich an, von diesem Tiefpunkt an, mich neu aufzubauen sozusagen. Und deswegen, ne, gibt es so ein früheres Ich und dann gab es so eine Phase des Aufbauens und jetzt gibt es irgendwie ein neues Ich.
Okay, bleiben wir mal bei der früheren Phase. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch persönlich ein bisschen mehr kennenlernen. Vielleicht, wie bist du aufgewachsen? Was hast du wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Welche Prägungen hast du mitbekommen?
Ja.
Und dann können wir mal so ein Stück durch dein Leben einfach gehen.
Ja, total gerne. Ich bin aufgewachsen im Großraum Wolfsburg. Das heißt, ich kam an diesem ganzen Thema Auto nicht vorbei. Ich bin aufgewachsen als Einzelkind. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Es ist ein bisschen ein Unterschied, ob du Geschwister hast oder keine Geschwister hast. Und wenn du Geschwister hast, an welcher Stelle du bist. Bist du der Älteste oder die Älteste oder ne, irgendwie dazwischen oder noch so ein kleines Nachzügler. Geschwisterkind. Wie gesagt, ich war Einzelkind und gut bürgerlich, Arbeiterfamilie, würde ich sagen. Und das hat was mit mir gemacht in der Form, dass ich jetzt, wenn ich mal kurz diese 3 Punkte, die ich gerade so skizziert habe, mal so zusammenfasse mit dem, was es mit mir gemacht hat. Ne? Also einmal Großraum Wolfsburg, Arbeiterfamilie, bei VW gearbeitet. Das heißt, es hat uns in diesen ganzen Jahren, ich bin 70er, 80er, 90er, also bin ich so groß geworden, hat es an nichts gemangelt. So, ich kenne keinen Mangel. Dann kommt noch dazu, dass ich Einzelkind bin. Das heißt, auch da gab es nie diese Situation, ich muss was teilen.
Oder eine Rivalität.
Oder eine Rivalität, oder genau, so, das kenne ich auch alles nicht. Mit Vor- und Nachteilen, ne? Ich will das jetzt gar nicht, ne, bewerten. Und ja, ich bin auf jeden Fall groß geworden in viel Kontakt mit meiner Mutter. Also das war so meine Hauptansprechpartnerin in allen möglichen Fragen des Großwerdens. Und mein Papa war da, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich glaube, so klassisch, wie viele Männer, einige Männer das, glaube ich, auch erlebt haben, dass sie irgendwie einen Papa haben, aber der nicht so präsent war. Ja, das kann ich so über meine Kindheit sagen.
Also schon hattest du eine glückliche...
Grundsätzlich war sie glücklich. Also ich würde sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, aber es gab natürlich so Konfliktthemen zu Hause. Das hat was mit mir gemacht, dass ich heute als, oder dass ich dann als junger Erwachsener und junger Mensch sehr harmoniebedürftig gewesen bin. Also weil es mir einfach wichtig war, dass Harmonie in der Gruppe herrscht. Anfänglich in der Familie. Mhm. Später dann war es mir immer wichtig, dass ich das, also ich konnte immer nicht gut mit Konflikten umgehen.
Mhm. Hast du das damals auch schon so bewusst wahrgenommen? Oder ist dir das jetzt im Nachhinein erst klar geworden?
Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, ich bin ja in der Pfadfinderei lange Jahre gewesen und da auch groß geworden. Und da gab es mal einen Moment, ich glaube, ich war 17 oder so. Und wir haben ja auch viel, es war also ein Bestandteil war Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Und es gab eine Fortbildung, ein Wochenende. Und auf mich kam zu eine erwachsene, eine Leiterin, die war so Mitte, Ende 30 oder so. Und ich war damals, wie gesagt, 17. Und sie sagte zu mir, Patrizio, deine größte Schwäche ist deine Harmoniebedürftigkeit.
Ach, echt?
Ja.
Hey, das hast du mir noch nie erzählt.
Ja, krass, ne?
Ach, und wusste
da
ich gar nicht.
Und konnte ich nichts mit anfangen im ersten Moment. Und sie meinte, wenn du das löst, dann hast du da ein ganz großes Potenzial in deinem Leben.
Ach was.
Mhm. Und ich war 17 und ich war so, was
schlabert die?
Was schlabert die? Wovon redet? Also, ja, genau. Das hat die an dem Wochenende erkannt, gesehen, die wusste sofort.
Und hat dich das irgendwie die Jahre nochmal beschäftigt? Oder ist es einfach in den Hinterkopf geraten?
Das ist dann in den Hinterkopf geraten, so ein bisschen. Nicht mehr so, ich habe das dann nie bearbeitet oder aktiv dann angegangen. Ich wusste auch nicht so richtig, so ich konnte es nicht greifen, würde ich mal heute sagen.
Mhm.
Mhm. Aber so früh hat mich wurde ich schon mal mit konfrontiert.
Ja, voll spannend.
Mhm.
Okay, bleiben wir aber erstmal da bei dem, ich will jetzt nicht hin und her springen,
mhm,
aber finde ich richtig spannend.
Mhm. Ja.
Weil das Thema, kleiner Spoiler, ja eigentlich immer noch da ist.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, also ja, es ist immer noch da, aber es hat natürlich jetzt eine andere Qualität bekommen.
Ja, wobei vielleicht können wir das Thema einfach mal mitnehmen dann in ein Stück weiter. Was würdest du denn sagen, hat deine Harmoniebedürftigkeit, wie hat die sich in deiner Beziehung dann ausgewirkt? Also, weil du hast ja deine Ex-Frau ja auch ziemlich jung kennengelernt. Also, ihr wart ja auch sehr, sehr viele Jahre zusammen.
Mhm.
Und hast du das da irgendwie wahrgenommen? Oder hat es da eine Rolle gespielt?
Ja, insofern, dass ich, glaube ich, immer in dieser Zeit oder grundsätzlich, nicht nur in der Beziehung, allgemein immer gerne geschaut habe, dass es anderen gut geht. Also mich dann zurücknehmen eher und dann eher zu schauen, was braucht mein Gegenüber. Und das hat sich insofern dann auch geäußert, dass ich dann halt teilweise über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Und das habe ich natürlich auch in der Beziehung getan, aber unbewusst. Also hat sich nicht schlecht angefühlt zu der Zeit. Es war... ich war halt so, man würde vielleicht sagen, so, man war eher so ein mehr Geber als Nehmer.
Mhm.
So. Und es hat sich, ja, es hat sich irgendwie gut angefühlt, auf jeden Fall.
Aber vielleicht ist das ja auch einfach wirklich Teil deiner Persönlichkeit.
Genau.
Also so wie ich dich ja auch kenne, ist es, glaube ich, ja, auch viel einfach ein Teil von dir.
Ja, wenn man jetzt mal die Brücke schlägt, um mal das Ganze dann so ein bisschen in die heutige Zeit zu bringen, wenn man das wahrnimmt bewusst und daraus etwas macht, ich sage ja immer, in deiner größten Schwäche liegt deine größte Gabe. Mhm. So, das ist ja immer das, woran ich glaube. Und wenn man das einmal für sich realisiert hat und sagt so, okay, ich habe da so eine gewisse Harmoniesehnsucht, habe ich ja dadurch auch gewisse Fähigkeiten entwickelt. Ich habe unfassbare Antennen, was Stimmung betrifft. Mhm. Ich kann in einen Raum kommen und sehe, wie geht's wem.
Ja.
So. Und wenn man dann sagt, okay, ich kann jetzt was mit diesen Fähigkeiten anfangen und kann bewusst entscheiden, so möchte ich was tun, möchte ich etwas nicht tun, dann kriegt das auf einmal eine ganz andere Qualität. Dann kann ich damit viel besser agieren. Und wenn du vorher so unbewusst sagst, so, okay, dem muss ich helfen, ohne dass du es weißt, so, dass da, so, ich will jetzt hier irgendwie, dass mal wieder ein bisschen gute Stimmung ist, das ist dann anstrengend und das ist dann irgendwie auch, wenn man dann irgendwie auch mehr gibt, als man kann. Und wenn man daraus aber, wie ich gerade sagte, ne, wenn man das bewusst wahrnimmt und dann auch bewusst entscheidet, dann kriegt das auf einmal eine ganz andere Dimension in seinem Handeln im Alltag.
Mhm. Wann ist dir das klar geworden? Also wann bist du wirklich bewusst darauf gestoßen, dass du gemerkt hast, okay, ich gebe vielleicht einfach mehr, was eventuell auch Teil deiner Persönlichkeit ist, aber ich gehe auch über eigene Grenzen und jetzt ist mir das bewusst geworden und jetzt darf ich neu wählen.
Ja, ich würde sagen auch ungefähr so vor 5, 6 Jahren. Als die Reise so insgesamt anfing, wo ich so sagte, okay, ich möchte mal alles neu definieren, gucken, wer bin ich wirklich. Und aus der Zeit gibt es einen schönen Satz von einer Freundin, die sagte mal zu mir, die hat mich was gefragt, die wollte was haben von mir. Also irgendeinen Gefallen, so sollte ich ihr tun. Und dann hat sie zu mir gesagt, Patrizio, ich frage dich nur, weil ich weiß, dass du auch in der Lage bist, Nein zu sagen. Das hat auch gesessen. Sonst würde ich dich nicht fragen. Weil wenn du weißt, du fragst jemanden und der sagt sowieso ja, egal was, dann, das fühlt sich nicht gut an. So.
Aber hat sich das für dich in dem Moment so angefühlt, dass du wirklich auch mal darüber nachdenkst, mal Nein zu sagen statt ja?
Dass ich darüber mal nach...
Also, ja. Weil wenn sie sagt, ich frage dich nur, weil du in der Lage bist, Nein zu sagen, das klingt ja schon danach, dass du...
Sie hat das Thema auch bei mir gesehen, dass ich ein Ja-Sager...
Ja, genau. Genau, und das wollte ich dich fragen. Also sie hat gesehen, dass du ein Ja-Sager bist.
Mhm.
Das heißt, sie hat dich ja mit ihrer Frage darauf gestoßen, dass du überhaupt diese Chance hast, auch mal Nein zu sagen.
Mhm.
Also hat dich das dann noch mehr quasi wachgerüttelt?
Beides, genau. Es hat mich auf der einen Seite wachgerüttelt und es hat mich auf der anderen Seite mich weiterentwickelt und sensibilisiert. So,
ja.
Genau. Mhm. Fand ich gut, den Satz damals. Und heute, glaube ich, bin ich immer noch Möglichmacher. Das weißt du ja auch.
Ja.
Ne? Genau. Du kannst
auf jeden Fall.
Genau, du kannst du willkommen und ich bin eigentlich, also geht nicht, gibt's nicht bei mir. So.
Ja. Was ja auch einfach aus deiner Kindheit herkommt, ne? Weil du hast ja auch, wie du ja gesagt hast, ja, euch ging es ja immer gut. Also in dem Sinne war ja auch einfach so viel möglich.
Ja, und das sind so Puzzlestücke, ne, aus meinem Leben halt, ne? Auch bei den Pfadfindern war es ja genauso. Geht nicht, gibt's nicht.
Ja.
Also, wer sagt das? Wenn wir gesagt haben, wir waren 14 und wir waren irgendwie eine Gruppe von jungen Menschen und wir wollten irgendwie nach Israel, dann sind wir nach Israel. Und dann, wenn andere gesagt haben, wie wollt ihr denn das machen und so, ja, geht nicht, gibt's nicht. Also, dann hat man sich das Geld organisiert und hat alles irgendwie gemacht, dass das halt irgendwie funktionierte. Egal, was wir uns in den Kopf gesetzt haben.
Ja, ist voll schön. Ich finde es richtig schön, wenn... Ja, oder dass du halt auch diese Fähigkeit und diese Ressource mitbekommen hast und ja auch in dem Sinne diesen positiven Glaubenssatz, dass alles möglich ist. Mhm. Weil im Prinzip ist das ja auch wieder nur ein Glaubenssatz.
Ja. Ein positiver vielleicht in dem Fall.
Ja, ja. Wenn man ihn so bewerten mag, ja.
Ja, genau. Ja. Das stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Ja.
Ja.
Also insofern würde ich sagen, so richtig, als dass ich als das Ganze als Ressource nutzen kann, ist ungefähr so vor 5-6 Jahren. Da fing das dann so an. Und ja, heute bin ich bestimmt noch nicht am Ziel und so. Es gibt immer bestimmt noch mal Momente, wo ich da in so Situationen komme. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon besser geworden oder gut geworden. Ich bin auf jeden Fall zufriedener als früher. Also ich kann mich besser abgrenzen, merke ich. Ich kann auch mal sagen, so ey, bis hierhin und nicht weiter. Das sind alles so Sachen, die ich heute viel besser kann als früher.
Ja, ich würde gerne mal tiefer rein in deine Reise der Persönlichkeitsentwicklung, wo du ja gesagt hast, vor 5, 6, 7 Jahren gabst du diesen Tiefpunkt. Würdest du sagen, das war so der Start deiner Persönlichkeitsentwicklung? Weil die Frau bei den Pfadfindern hatte ich ja eigentlich schon mit jungen 17 drauf gestoßen, dass es da ein Feld gibt.
Mhm.
Aber wann hat das bei dir angefangen und wie bist du da rangekommen?
Eine Persönlichkeitsentwicklung?
Ja.
Also, ich fand das schon immer gut. Ich habe mich da schon immer für interessiert. Ich habe auch gerne Bücher über diese Themen gelesen, aber ich konnte es nicht so wie heute alles irgendwie
aufsaugen
und in Gänze erfassen und sortieren und das an die richtige Stelle packen. So, ich habe schon immer gerne Coachings gemacht und ich habe auch schon mal Aufstellungen gemacht. Was habe ich noch gemacht? Wie gesagt, Bücher gelesen zu unterschiedlichen Themen. Ja, das war irgendwie schon immer angelegt, dass ich da schon Bock drauf hatte. Also es war so, dass das immer etwas war, was mich schon sehr interessiert hat. Und da war es irgendwie, ich weiß auch nicht, dann fing es so viel systematischer an, mich da durchzuwühlen vor 6 Jahren.
Das heißt konkret, also systematisch?
Was meinst du? Also. Ja, dass man dann sozusagen sich... Vorher war es so, wie soll ich sagen, man muss sich so vielleicht so eine Zwiebel vorstellen und man hat so an der Schale, hat man über bestimmte Themen nachgedacht. Ja? Es gab so in den 90er so ein Buch, Simplify Your Life. So. Mhm. Hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, im weitesten Sinne. Und es bewegt sich dann aber so an der äußeren Schale, so, ne? Die Themen, und da kann man so gewisse Dinge irgendwie verbessern, keine Ahnung. Ne? Aber es ging nicht so in den Kern hinein. Und vor 5, 6 Jahren war das dann so, dass es dann wirklich mal vom Zentrum aus losging und von dort aus dann Schicht für Schicht sich dann nach außen gearbeitet hat. Heißt, im Kern sich mal zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich und warum bin ich der ich bin? Das heißt, sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich denn für Glaubenssätze, was habe ich denn für Werte und warum habe ich diese Werte, wo kommen die eigentlich her? Und möchte ich mit diesen Glaubenssätzen zum Beispiel und mit diesen Werten, möchte ich damit in Zukunft durchs Leben gehen oder möchte ich die bewusst ändern? Und das kannst du ja in jedem Lebensbereich, kannst du dir ja über bestimmte Glaubenssätze Gedanken machen. Das kann über die Liebe sein, das kann über Finanzen sein, alles Mögliche. So. Und dann war so der Punkt, wo du dann sagst, okay, ich wähle das jetzt bewusst, entweder den alten Glaubenssatz, weil ich sage, nee, das ist gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich gut. Oder zu sagen, nee, das ist total Quatsch, ich mache das jetzt anders. Also will das gar nicht so haben. So. Und dann fing das nämlich an von innen tatsächlich mal. Und dann hat das auf einmal System gehabt. So. Mhm. Und dann,
aber was hat dich motiviert, da wirklich mal hinzuschauen? Weil ich finde, dass wenn man ja anfängt, eigentlich... für mich ist das Bild manchmal eher andersrum, dass man ja anfängt, diese Zwiebel so abzuschälen, so wirklich Schicht für Schicht, und die ist einfach so unendlich groß und eigentlich hört sie ja auch nie auf.
Mhm.
Und wenn man anfängt, diese Zwiebel zu schälen, dann ist es ja wirklich wie beim Kochen, dass man halt auch mal anfängt zu weinen, weil man Sachen erkennt, die vielleicht auch wehtun und schmerzhaft sind.
Ja.
Und für viele ist das ja diese Angst, oder aus Angst erst gar nicht dahinschauen wollen.
Mhm. Ja.
Also war dir das
Ich wollte,
bewusst, dass es auch schmerzhaft sein kann?
Ja, ich wollte hinschauen. Und,
weil du was verändern wolltest oder was hat dir so diesen Antrieb gegeben?
Gute Frage. Ich glaube, es ist, vielleicht kann man das so vergleichen, du bist hingefallen, also was ist der Antrieb, wieder aufzustehen? Also du willst halt einfach aufstehen, du willst wieder weiterlaufen. Mhm. Ich kann das nicht sagen, was das so, du bist wirklich so an so einer Art Tiefpunkt. Und dann war irgendwie klar, ich muss ja wieder aufstehen. Mhm. Und die Motivation zu sagen, so, okay, ich muss das alles wieder aufbauen und ich möchte es anders machen und neu, war irgendwie so eine, hat mich irgendwas angetrieben auf jeden Fall. Und ich wollte es halt anders machen. Ich wollte es halt neu machen, weil so wie es vorher war, gefiel mir halt nicht. Und es hat mich auch zu dem Punkt geführt. So, das muss ich ja ehrlicherweise sagen. Es war ja ist ja auch meine eigene, was heißt, Schuld, wenn man von Schuld sprechen will, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ne? Es ist ja sozusagen meine eigene Entwicklungsreise gewesen bis zu diesem Punkt. Mhm. Und dann aber zu sagen, okay, so möchte ich es nicht nochmal haben. Mhm. Ja.
Und kannst du jetzt wirklich so Vergleiche ziehen oder Beispiele nennen? Was war vorher, also wie hast du es vorher gemacht und wie machst du es aber jetzt?
Mhm.
Wenn du sagst, okay, vorher hat mich das ja zu diesem Tiefpunkt geführt, hattest du bestimmte Gedanken oder Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, die du jetzt wirklich abgelegt hast, verändert hast, über den Haufen geworfen hast?
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Beispiele. Zum Beispiel, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an oder spooky oder keine Ahnung was, ich habe keine Flugangst mehr. Ist einfach weg. Ich habe keine Angst mehr vor Menschenmassen. Ist auch einfach weg. Und es ist eher sogar heute so, dass ich das interessant finde. Also zum Beispiel war ich mit meinem Sohn, waren wir in Paris beim Fußballspiel. Und es hat gespielt PSG gegen Marseille. Und die Fans von Paris, die haben an so einer Straßenecke nicht weit vom Stadion entfernt, wie so ein schwarzer Mob. Also wirklich alle schwarz gekleidet, von Kopf bis Fuß. Und haben mit Bengalos und Schusswaffen, also so Leuchtspur, irgendwie Munition, haben sie da in die Luft geschossen und rumgeballert und gesungen wie wild. Da hätte ich früher einen Riesenbogen drum gemacht. Und den Abend, da habe ich das meinem Sohn gesagt, da müssen wir hin. So, je näher ran, desto besser. Das müssen wir uns unbedingt angucken. Das müssen wir fühlen, das müssen wir aufsaugen. So, ne? Sowas zum Beispiel. Das ist einfach anders heute. Das hatte ich früher.
Bestimmte Ängste sind.
Ängste haben sich auf jeden Fall reduziert. Herausforderungen, körperliche Herausforderungen. Ich bin ja dann, wann war das? Ich weiß gar nicht, 2020 oder 2021 bin ich zu Fuß über die Alpen gelaufen. Das wäre auch eine Challenge gewesen, die hätte ich vorher nicht so geschafft, gemacht, wie auch immer. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, mich in Deutschland irgendwie die Wanderschuhe zu schnüren und dann bis nach Italien zu laufen zu Fuß. Ja, sowas zum Beispiel. Das hat sich alles verändert.
Und du hast auch vorhin angesprochen, vielleicht kannst du nochmal mehr auf das Papa-Sein kurz eingehen. Mhm. Du meintest ja vorhin, dass du auch früher deine großen Kinder, dass du da halt ein bisschen lauter warst und aufbrausender.
Mhm.
Wie merkst du da jetzt den Unterschied? Weil das ist ja, finde ich, schon mega spannend, dass du ja sozusagen einmal die elterliche Begleitung der Kinder im Großwerden, also quasi die Erziehung deiner ersten Kinder, begleiten durftest vor deinem Tiefpunkt.
Mhm.
Und jetzt, wo du angefangen hast, diesen Pfad der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, jetzt nochmal zweimal Papa werden durftest und es halt jetzt anders machst. Ich meine, dazu muss man natürlich auch sagen, du hast einfach schon Erfahrung gesammelt, das spielt ja auch immer mit rein. Mhm. Also das ist ja auch im Prinzip ein Baustein der Persönlichkeitsentwicklung, dass man weiß, okay, so möchte ich es vielleicht auch einfach wirklich nicht nochmal machen. Genau, und trotzdem gab es ja dann diesen Tiefpunkt, wo du viel an dir gearbeitet hast. Und ja, wie war das Papa-Sein 1.0, wie ist das Papa-Sein 2.0?
Ja, ich glaube, wir können es wieder an dem Thema Harmonie ein bisschen beschreiben. Ich konnte mit Disharmonie zwischen den beiden Großen nicht gut umgehen. Ich habe es gehasst. Mhm. Wirklich gehasst.
Wenn die sich gestritten haben.
Gestritten, gehauen, sonst was so. Das war für mich immer so ein rotes Tuch. So. Und
wie bist du damit umgegangen?
Oh, ne, ja, einfach sie versucht dann auseinanderzubringen, erst mit Worten und dann, aber das hat mir alles nicht gefruchtet. Ich habe so das Gefühl gehabt, sie wollten auch, dass sie mich testen, so, ne? Und haben mich da immer so in diese Situation reingebracht, bis ich dann laut wurde, bis ich dann irgendwann so, bis ich halt nicht mehr mir anders zu helfen wusste. Und heute kann ich mir das, also angucken hört sich so an, so teilnahmslos, aber heute kann ich damit umgehen.
Nein, beziehungsweise jetzt streiten sie ja nicht mehr, jetzt sind sie alt genug genau, oder größer geworden.
Genau, die Großen sind größer geworden, die haben jetzt auch ein tolles Verhältnis, das ist wunderbar. Und bei den Kleinen meine ich jetzt.
Da fängt es jetzt an.
Genau, da fängt das so an, aber ich kann das halt begleiten. So, ich kann auch mal sagen, so hey, guck mal, und kann auch mal sagen, also unterstützen, dass Konflikte, also sie nicht klein machen, sie auch nicht wegreden, sondern zu sagen, nee, das ist deins. Du darfst dafür einstehen. Und ja, du hast da wirklich zuerst mitgespielt. Ne? Auch dann in dem Moment vielleicht den Raum des einen Kindes irgendwie auch zu schützen und zu sagen so, das ist dein Space und dafür darfst du einstehen. Das heißt nicht ihm unterstützen, dass er dann hauen soll, aber zuerst mal wahrnehmen, so, das ist in Ordnung und jetzt gucken, wie finden wir da einen konstruktiven Weg raus. Und das ist total anders als vorher. Vorher habe ich da keinen Weg rausgefunden. Ich habe nur dieses rote Tuch gesehen und habe nur immer gedacht, das darf nicht sein, das darf nicht sein.
Ah ja.
So. Aber ich hatte überhaupt keine Handhabe, so wie
du hattest im Prinzip gar kein Werkzeug oder keine Ressourcen. Wie sollst du jetzt damit umgehen?
Genau. Und heute kommt erstens das rote Tuch nicht und zweitens habe ich Ressourcen.
Ja.
Und Ideen, wie ich damit umgehen kann.
Ja.
Das ist halt ganz anders.
Ja. Voll schön.
Bin ich auch froh drum.
Ja.
Und es gab das ist ganz witzig, es gab eine Transformationsphase. Also alle, die sich irgendwie angesprochen fühlen, muss ja nicht das gleiche Thema sein, aber die irgendwie merken, sie wollen den alten Pfad verlassen und wollen irgendwie woanders hin. Ich kann mich erinnern, das war voll krass, ja. Wenn ich eine Woche lang sozusagen dieses Neue schon hatte, war ich immer richtig froh. Und dachte mir so, ich bin spazieren gegangen und habe mir danach so, cool. Und dann gab es wieder diesen Moment, nach 7, 8 Tagen, man hat fast die Tage gezählt, so, ja, wo es wieder so eine Situation kam, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hast du schon wieder so reagiert, wie du eigentlich nicht reagieren willst. Das gibt's doch gar nicht.
Aber weil es ja in deinem System so dolle drin ist, du hast das ja jahrelang so gelernt.
Ja, ja.
Und das Universum testet dich, ja. Es testet dich. Ja. Meinst du es wirklich ernst?
Ja, genau. Aber ich habe mich dann immer so, nicht selbst verurteilt, aber so, dachte ich, das gibt's doch.
Über dich geärgert?
Ja, so, Mann, das gibt's doch gar nicht, ja. Ich kann aber allen sagen, es wird besser. Also die Tage werden länger, irgendwann sind es 2 Wochen, 3 Wochen und man merkt, hey geil, jetzt ist es so, jetzt ist das Neue da. Aber ich habe richtig bewusst wahrgenommen, wie dieser Prozess stattgefunden hat und wie es mich immer gestört hat, wenn ich nach einer gewissen Zeit es doch wieder nicht hingekriegt habe. Das war total spannend zu beobachten.
Wo du gerade gesagt hast, irgendwie die Tage werden länger dazwischen und es wird dann alles besser. Das hast du sogar auch mal irgendwann zu mir gesagt, wo ich auch irgendwas bei mir transformiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich erinnere mich gerade dran, wo du das gesagt hast, kamen direkt diese Worte wieder in mein Ohr, dass wir irgendwie in meiner Küche standen und du mir das gesagt hast.
Ja.
Stimmt.
Ja. Wenn man das übt, ne, dann werden, also erstmal die Reizreaktion, die wird länger zum Beispiel. Und je länger, ne, man merkt so richtig so, okay, wie es trainiert. So, und das wird dann immer besser.
Ja.
Ja.
Und hast du auch noch Beispiele oder was hat sich jetzt in der Art und Weise, wie du Beziehung lebst, verändert?
Ich finde das Bild ganz schön von 1 und 1, ne? Also 2 Partner, 1 und 1 plus 1 sind 2. Und jemand dann gesagt hat, nee, das stimmt nicht, 1 plus 1 ist 11. So, das heißt, man steht als 2 ganze Persönlichkeiten nebeneinander. So, man verschmilzt nicht miteinander und dann wird da irgendwas draus irgendwie so und dann ist man irgendwie 2, sondern ja, das Bild 1 und 1 ergibt 11. Und das bedeutet natürlich, dass man sich erstmal auch als 1 finden muss und definieren muss. So. Und da mit einhergehend, ne, Beziehung, wo 1 und 1, 11 ist, ist das so auf Augenhöhe. Und das, glaube ich, wie gesagt, bin ich auf dem Weg, aber das ist auf jeden Fall anders, besser als früher. Dass ich mich A gefunden habe, Punkt 1, ne, also mich selber erstmal als 1 definiere, also dieses, so, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und auf Augenhöhe dann mit dir in dem Fall, ja, zusammenleben kann. So, erstmal erst abstrakt mal formuliert. Mhm. Konkret heißt das, dass ich bei gewissen Dingen kein schlechtes Gewissen mehr habe, weil ich halt weiß, ich habe auch meine Zeit, wo ich auch mal was in die Waagschale schmeiße. Heute war ich Fahrradfahren 2 Stunden. Ja, bin zum Friseur, du warst mit den Kindern unterwegs und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und hatte echt einen schönen Nachmittag. So, und das kann ich gewissensfreier machen als früher, weil ich halt auch weiß, du hast auch Wünsche, die du äußerst, dann gebe ich dir was, oder ich achte darauf, dass ich auch was dir gebe, dass du Zeit für dich hast, und das ist eine ganz, ganz neue Art von Beziehung und Umgang miteinander, merke ich. Mhm. Ja.
Ja, voll gut. Ich finde, das ist ja auch im Prinzip eine Art der, also es ist ja die Kommunikation bei uns, die wir, also ne, das, es braucht die Kommunikation von Wünschen und Bedürfnissen, damit es so überhaupt möglich ist. Mhm. Ja. Und dafür braucht es ja auch erstmal dieses Bewusstsein.
Wer bin ich? Was habe ich für Wünsche?
Genau, erstmal zu gucken, genau, was brauche ich eigentlich? Und ich, ne, das hast du mich ja die letzten 2, 3 Tage irgendwie mehrfach am Tag gefragt. So, was brauchst du von mir? Was brauchst du von mir? Weil ich ja gerade irgendwie in keiner so guten Phase bin und ich versuche selber noch rauszufinden, was da eigentlich gerade irgendwie los ist. Und es ist oft nicht einfach. Also ich merke ja auch gerade, ich kann es ja teilweise gerade gar nicht sagen, was ich brauche. Oder ich denke, ich brauche, wie gestern, ne? So, gestern dachte ich, okay, ich gehe baden. So, ich will einfach mal alleine baden und versuche mich zu entspannen. Und ich hab das auch gemacht. Hat jetzt aber auch nicht so viel gebracht. Aber ich habe es ausprobiert, zumindest. Und genau, ja, dafür brauchst halt, wie gesagt, Schritt 1 wieder überhaupt Bewusstsein, dieser Kontakt mit sich selbst reinzufühlen.
Da, also ich finde, allein in dem Thema, da steckt so viel drin. Du hast ja schon ein bisschen skizziert. Sich selbst seiner Bewusstsein. Also was will ich eigentlich? Das ist schon für viele, da muss man erstmal hinkommen. Dann sich das zu trauen, zu äußern. Schritt 2. Also auch nicht einfach. Das ist schon jemand, der wirklich sagt so, ich will das und das. Ich habe den und den Wunsch.
Genau, ich wünsche mir, ne?
Ich brauche das, ja genau. Ja. Das bedeutet aber auch, ne, dieses Vertrauen zu haben, dass der andere einen hört. Und der andere einen, ja, was heißt nicht verurteilt, am Ende ist es dann auch egal. Also oft, wenn man da auch dahin kommt, dass man sagt, ich kann meine Bedürfnisse äußern, wenn der andere mich verurteilt, dann hat das nichts mit mir zu tun.
Ja, oder der andere sagt, den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen, weil dann ist das ja wieder eine Form der Ablehnung, die man dann selber spürt, mit der man auch wieder umgehen
auch
darf.
Genau. Ja? Und aber auch wieder, ne, auf der anderen Seite die Persönlichkeitsentwicklung, zu sagen, so, okay, ich höre mir das an und ich kann entscheiden, ob ich dir das gebe oder nicht. Und wenn das man dann mal nicht geben kann oder möchte oder wie auch immer, dass derjenige, der den Wunsch geäußert hat, damit auch zurechtkommt. Also da steckt unfassbar viel drin.
Ja.
Und auch ganz viel Reife. Das ist ein Minenfeld am Anfang. Und Übungssache und viel Bilden von Vertrauen.
Ja.
Und das baut man über die Jahre auf.
Ja.
Das ist nichts von heute auf morgen.
Stimmt, ich glaube, für dich war es am Anfang auch echt schwer, ne?
Ja.
Überhaupt deine... Damit hattest du ja auch richtig Schwierigkeiten am Anfang, auch überhaupt Wünsche und Bedürfnisse von dir wahrzunehmen.
Ja.
Also überhaupt sie wahrzunehmen, das war ja wirklich schwer.
Ja, was will ich überhaupt?
Ja.
Mhm. Ja.
Ja, das ist wirklich ein großes Übungsfeld.
Na klar, wenn du das sozusagen über Jahre hinweg im Prinzip immer nur auf andere guckst, was braucht andere, damit es jetzt hier im Raum schön ist und Harmonie ist. Wie gesagt, ist ein negativer Teil oder ein Aspekt dann auch, dass man selber gar nicht mehr für sich sorgt und für selber gar nicht auf seine Bedürfnisse schaut. Und wenn man dann auf einmal gefragt wird, ja, was brauchst du? Dann stehst du erstmal da. Ja, keine Ahnung, was ich brauche. Ich habe immer nur geguckt, was andere brauchen.
Ja. So. Ja, und dann wieder, ne, ja, wer bin ich denn überhaupt? Mhm.
Und das ist auf jeden Fall auch in der Beziehung viel, hat sich da viel verändert.
Ja, ich kann mir trotzdem noch nicht vorstellen, wie du früher warst.
Das geht ist, auch nicht.
Geht auch nicht, genau, auch weil, nicht. Ich, weil ich dieses Frühere nicht kannte und ich ja. Also wir haben uns ja auch einfach genau zu dem, wie du es ja beschreibst, den, deinem persönlichen Tiefpunkt haben wir uns ja genau zu der Zeit kennengelernt.
Ja, und du hast diesen ganzen Aufbau mitgekriegt.
Ja, aber irgendwie, genau, ich habe es irgendwie mitbekommen, aber trotzdem kannte ich ja, ich kenne ja das Alte nicht. Deswegen ist es für mich so komisch.
Ja.
Für mich war es halt kein Aufbau, sondern so ein Kennenlernen. Ich habe halt, ja.
Ja, stimmt.
Genau,
für du mich hast ja nur nach und nach das Neue kennengelernt.
Genau.
Das stimmt.
Ja, und ich durfte dich halt darin begleiten oder darf dich immer noch darin begleiten. Mhm. Und
ja.
Ja, also ich kann nur sagen, wenn man das als Paar zusammen macht, ist es einfach so schön.
Mhm.
Es ist richtig wertvoll und es macht auch richtig Spaß. Und ich finde, das größte Geschenk ist eigentlich, dass man weiß, da ist jemand, der einem diesen Halt gibt.
Mhm.
Ja, das finde ich nämlich richtig.
Ja.
Also es ist einfach nur richtig, richtig wertvoll.
Mhm.
Ja. Und ich würde dich eigentlich echt gerne nochmal zu deiner Männerreise interviewen, aber ich glaube, dafür machen wir eine extra Folge.
Ach, schade.
Ach, schade.
Wir können aber zwei, drei Fragen als Spoiler
stellen. Okay, wir machen Spoiler. Ja, Spoiler.
Kannst du mal zwei, drei Spoiler-Fragen.
Okay, warte, die muss ich mir jetzt ganz gut überlegen. Was hast du früher über das Mannsein gedacht? Und was denkst du jetzt über das Mannsein nach deiner Männerreise?
Wow. Also, das Mannsein früher war für mich fast neutral. Also so, wie man das letztendlich, also wirklich total banal. Es gibt Mann, es gibt Frau.
Mann und die Frau. Haben Rollen quasi. Ja. Also
genau, man hat ein vorgelebtes Rollenmodell bekommen irgendwie.
Was du ja aber auch nicht so gelebt hast.
Ja, ich habe schon mich ein bisschen moderner weiterentwickelt, dass ich dann auch irgendwie meinen Part übernommen habe hier zu Hause. Das stimmt. Also ich bin auf jeden Fall zu denen gehört, die ich habe Elternzeit genommen und so. Das stimmt schon, da habe ich. Aber wie gesagt, so grundsätzlich habe ich mir da keine großen Gedanken gemacht über das Mannsein. So. Das war halt so völlig normal. Ja, okay, ich bin halt ein Mann. Okay, also ne, männlich. So. Also wenn wir jetzt mal bei den... Ne, klar gibt es auch noch rechts und links, das weiß ich alles, ne? Aber bleiben wir einfach mal bei diesem klassischen Mann-Frau. Aber mehr war es auch nicht. Das war's. Das war mein Bild von Mann.
Mhm. Und jetzt?
Jetzt ist es so, dass ich einfach die Tiefe kennengelernt habe. Diese Bedeutung. Da sind viele Facetten, die da reinspielen. Von einer energetischen Ebene, einer spirituellen Ebene, einer Entwicklungsebene, also dass man eine bestimmte Reise und eine bestimmte Entwicklung durchlebt als Mann und auch als Frau und wie so Gesetze zwischen Mann und Frau auch herrschen. So. Und wie gut die eigentlich sind, wenn Mann und Frau auf Augenhöhe agieren. Also ich bin ein großer Freund von diesem Yin und Yang-Prinzip. Also das ist so, beide ergeben ein Ganzes.
Mhm.
Und es gibt für mich kein besser, schlechter, höher, tiefer. Der eine kann nicht ohne den anderen. Das geht nicht. Also wenn man jetzt, wir machen nochmal ne, die Einschränkung, wir bleiben mal in diesem klassischen Modell und in diesem Mann-Frau-Beziehungsgeflecht. Dann sehe ich das sehr stark auf Augenhöhe. Da gibt es für mich auch, und auch trotzdem, wenn man halt gewisse Dinge beschreibt. Ich habe da oft in meiner, im Freundeskreis schnell Diskussionsbedarf und auseinandergehende Meinungen. Aber selbst wenn man sowas definiert wie geben und nehmen, so einer ist in der Geberrolle und einer ist in der Nehmerrolle, dann ist in der Gesellschaft immer ganz schnell die Assoziation, der nimmt, ist irgendwie schwächer als der irgendwie gibt. So, und das sehe ich überhaupt nicht so. Weil wenn es keinen Nehmer gibt, dann kann der Geber es nirgends absetzen, das, was er geben möchte. Es funktioniert nicht. Es muss einen geben, der nimmt. So. Und dann ist der Geber lost.
Ich muss gerade so ein bisschen den Vergleich ziehen. Irgendwie, also da kommt mir gerade dieses Bild eigentlich, ne, von der Volkswirtschaft mit Angebot und Nachfrage. Also quasi, ja. Ne, ist ja auch.
Wo wenn, keine Nachfrage.
Wir sind ja alle Konsumenten, also wir sind ja alle Nehmer.
Ja.
Das heißt, wenn wir gar nichts abnehmen würden, dann würde die Wirtschaft
sterben. Das funktioniert. Und wenn die Wirtschaft uns nicht das anbieten würde, dass ich jetzt, weil ich bin kein Bauer oder ne, ich kann kein Gemüse anbauen, dann würde ich das auch nicht bekommen, so wenn das nicht keiner machen würde. Ne? Es ist ein Zusammenspiel von, es ist ein Dualismus und es funktioniert nicht das eine oder das andere. Und deswegen bin ich da ein ganz großer Verfechter von diese Gleichberechtigung und diese Wahrnehmung. Ja, ich weiß nicht, wie ich was anders sagen soll, als auf Augenhöhe.
Okay, also wir merken schon, du hast auf jeden Fall viel, was du dazu erzählen kannst. Es steckt da noch ganz viel mehr drin und das weiß ich ja auch. Deine Männerreise, wie würdest du deine Männerreise in einem Satz zusammenfassen?
Es gibt, also ich habe da so zwei Sachen gerade im Kopf. Das eine ist, dass du, wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du das von denen lernen, die so sind wie du. Also du kannst nur das Mannsein lernen unter Männern. Deswegen, das sind jetzt mehrere Sätze, ich weiß, aber meine Männerreise hat sich unter Männern vollzogen. Und vielleicht kennt das jemand, es gibt ein sehr schönes Kinderbuch, da sind zwei Eier. Und da schlüpft ein Krokodil und ein Vogel. Und weil die halt zusammen schlüpfen in einem Nest, denken die beiden, dass sie Geschwister sind. Und merken die ganze Zeit beim Großwerden, dass sie eigentlich ganz schön unterschiedlich sind. Der eine möchte immer in die Sonne und dort irgendwie rumliegen. Der andere möchte fliegen. Der andere möchte, dann möchte der eine singen. Und, und das ist total süß, bis sie irgendwann sehen, das sind ja noch andere Krokodile. Die sehen ja genauso aus wie ich. Und der Vogel sieht auf einmal da im Baum andere Vögel sitzen und merkt so, oh, warte mal, die sehen ja auch alle so aus wie ich. Kann sein, dass wir doch nicht Brüder sind? Und dann verabschieden sie sich ganz herzlich und sagen, okay, ich muss da mal hin. Ja, also ich muss mal zu den anderen Krokodilen und ich muss mal zu den anderen Vögeln. Und lernen jetzt von denen, wer sie eigentlich wirklich sind. Und in der Geschichte kommen sie natürlich wieder zusammen, bleiben natürlich verbunden im Herzen und sind Brüder im Herzen, aber sie haben halt gemerkt, wir sind gar nicht der wir, also ja, das ist dann die Geschichte. Und ich glaube, so ist es auch gewesen, so man kommt auf einmal an so einen Punkt, wo man so merkt, so, ja, warte mal, ich muss vielleicht erstmal unter Männern gehen, um zu verstehen, was heißt eigentlich Mann sein? Mhm. Also das ist ja auch richtig, also ich kann ja auch, Umkehrschluss, ich kann ja keiner Frau beibringen, was es heißt, eine Frau zu sein. Das ist ja Quatsch. Es geht gar nicht. Ich kann ja auch nicht erklären, wie eine Geburt funktioniert und was man da fühlt und wie das geht. Das ist einfach nein. Ich weiß es einfach nicht. Und so genauso wirst du gewisse Dinge nicht kennen und verstehen, weil sie einfach männlich sind.
Ja. Das, ja, ich so. Würde voll gerne mit dir mal
tiefer
da einsteigen. Eine reine Männer. Das ist so, ja. Ich finde es voll spannend und auch inspirierend, weil ich, also, ne, auch da, deine Männerreise hat ja angefangen, als ich dich kennengelernt habe. So, da fing ja diese ganze Reise an und ich weiß ja, was du alles gelernt hast und wie viele Bücher du verschlungen hast und auf wie vielen Seminaren du warst und Coachings gemacht hast. Und du hast ja auch immer noch, also selbst jetzt hast du ja noch deinen Männercoach an deiner Seite, der inzwischen ja ein richtig guter Mentor für dich geworden ist. Ja, und da einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, weil vielleicht wird sich jetzt der ein oder andere denken, ja, ich habe doch hier meine Sonntagsfußballgruppe, ich bin ja unter Männern. Das meinen wir ja nicht. Wir meinen ja eine ganz, ganz andere Ebene. Und
Ja, genau,
da einfach dann mal tiefer reinzugehen, weil du auch gerade so diese spirituelle Ebene angesprochen hast, die Energien, die halt fließen bei Mann und Frau.
Und wenn man das mal alles verstanden hat, es ist so krass, also auch das, um das nochmal vielleicht ein bisschen, kann man das auch dadurch ein bisschen abrunden. Ich war zufällig ein Mann damals in einem Zweier-Coaching und er sagte zu mir, Patrizio, das war auch ganz am Anfang, also vor 5, 6 Jahren, ne, klär das Thema mit deinem Vater und dein Leben wird ruhiger. Also, ich habe nicht gewusst, was er meint. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es. Ich habe das Thema mit meinem Vater geklärt. Auch zufällig, also ich kam danach zu dem Coach, den du gerade angesprochen hast, ne, heute mein Mentor, der hat, da war das ganz starkes Programm, also es waren viele, viele Bausteine und Themen, also da bin ich wirklich durch viele Inhalte gegangen und auch über eine lange Zeit, um dieses Vaterthema aufzuarbeiten und zu klären. Heute ist es ruhiger, heute erinnere ich mich an den Satz, kläre dein Vaterthema und dein Leben wird ruhiger. Und das ist so crazy.
Mhm. Ja, finde ich auch mega spannend, dass das der letzte Spoiler für heute wahrscheinlich, dass es halt bei den Männern das Vaterthema ist und bei den Frauen eher das Mutterthema. Zumindest aus meiner Erfahrung heraus, was ich jetzt schon so von Männern und von Frauen gehört habe. Ja, dass da auch ganz viel Heilungspotenzial drin liegt.
Mhm.
Ja, voll schön.
Ja, danke für deine schönen Fragen. Die waren wirklich... Wow, das war...
Ich hoffe, sie war nicht zu tief.
Nee, aber ich fand sie, die waren wirklich gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie gerade so richtig gut... Ich bin gespannt, wenn ich es dann höre.
Ich auch. Okay, danke. Dann freue ich mich auf die... nochmal auf die Männerreise.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Okay. Dann erstmal viel Spaß mit der Folge. Jetzt ist sie ja schon zu Ende. Bis nächste Woche, wollte ich sagen.
Bis nächste Woche.